Gestern waren wir hier in der Gemeinde, ab 10 Uhr bis kurz nach 16 Uhr. Wir haben es schon gehört, 30, 31 Leute. Und wir hatten dieses erste Treffen rund um das Thema vitale Gemeinde. Wer war da? Alle möglichen Leute, meldet euch. Oh, das war gar, wollte ich gar nicht. Hatte ich gar nicht. Ihr seid so lieb zu mir und so treu. Ja, das finde ich gut. Danke, dass ihr euch meldet. Mega. Also hier sind wieder, obwohl gestern so lange war, seid ihr heute wieder hier. Schön. Herzlich willkommen. Gott segne euch. Bitte? Ja, genau. Ihr wollt bei ihm zur Schule gehen? Ja, sehr gut. Ich frage nochmal, aber meldet euch nicht nochmal. Wer war da? Es waren Leute aus dem Umkreis der Gemeinde da. Leute, die sehr, sehr intensiv mitarbeiten und Leute, die voll am Rand im Dunstkreis stehen, die nur eine einzige Gruppe in der Gemeinde besuchen und den Rest der Gemeinde gar nicht kennen. Die waren gestern zusammen und haben so ganz intensiv nachgedacht. Das haben wir nämlich getan. Über vitale Gemeinde. Tja, was ist das Ziel davon? Warum machen wir das? Das ist ein Programm, was mit dem Beinamen oder auch noch einem anderen Namen Revitalisierung angeboten wird vom Gemeindebund, vom Baptistenbund, damit Gemeinden, denen es gar nicht so gut geht, da miteinander intensiv nachdenken können, um vielleicht einen Neustart hinzulegen. Und es ist im Moment so, dass bei Gemeinden, die zu sterben drohen, die da drohen, dass sie zugemacht werden, ungefähr ein Drittel, das schafft wieder neues Leben für sich zu gewinnen. So. Aber das hatte ich gar nicht intendiert, das war gar nicht meine Idee, als ich vorgeschlagen habe oder als es so auf uns zukam, das doch mal mitzumachen, sondern es ist gut, wenn eine Gemeinde immer mal wieder einen Blick auf sich wirft und überprüft, wie ist es eigentlich so, was machen wir? Was ist also das Ziel? Die zwei großen Ziele von Vitale Gemeinde würde ich mal so nennen. Das erste, wir sorgen gemeinsam dafür, dass wir als Gemeinde ein Ort oder eine Gemeinschaft sind, in der Christus die Mitte ist und sich viele Menschen um ihn sammeln können. Ja, also wir sorgen gemeinsam dafür, dass wir als Gemeinde ein Ort oder eine Gemeinschaft sind, in der Christus die Mitte ist und sich viele Menschen um ihn sammeln können. Der zweite Punkt von zwei ist, ja, das tun wir dann mit angemessenen Mitteln und auf angemessene Weise. Das erste, was ich genannt habe, ist nicht verhandelbar. Wir sammeln uns hier um Christus. Und wir wollen natürlich dafür sorgen, oder die Menschen, die sich hier schon um Christus treffen, sollen dafür da sein, dass auch noch mehr Menschen das tun können. Das ist nicht verhandelbar, das ist so. Das zweite ist aber wohl verhandelbar, nämlich wie wir das tun wollen und was dafür angemessene Maßnahmen sind. Worüber haben wir gestern so exakter nachgedacht? Hier hatte ich eine Lücke in meinem Predigtblatt, musste ich jetzt erst hinschreiben, nachdem wir gestern das gehabt haben. Es gibt 7 Merkmale, die nenne ich euch jetzt nicht, aber 2 davon haben wir vertieft, wo wir gemerkt haben, da müssten wir wohl noch mal ran. Bei den anderen 5, da standen ganz gute Ergebnisse. Bei einem Merkmal für vitale Gemeinde, das lautet, wir wollen Gott fragen, was er heute von uns will. Da haben wir gemerkt, da möchten wir von Herzen neu dran arbeiten. Ich bin gespannt, was sich in Zukunft daraus ergibt. Das zweite Merkmal, wo wir noch tiefer einsteigen wollen, ist auch ein bisschen so eine Folge aus dem ersten. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, unsere Aufgaben und tun das dann gern, weil wir das Wesentliche gut machen. Also die Konzentration auf das Wesentliche und das dann gut zu tun. Also diese beiden Punkte, die wollen wir in Zukunft angehen. Das hoffe ich zumindest, dass wir das tun. Egal, was so in der Zukunft liegen mag, was jetzt wir vielleicht heute noch gar nicht sehen, was weiß ich, was so halt noch passieren wird, was eben manchmal so reingerätscht in Gemeinde oder ins ganze Leben oder so, oder was auch Tolles vor uns liegt, wir müssen uns Gedanken machen und gemeinsam anpacken. Das ist gar nichts Neues. Das ist schon immer so gewesen. Und jetzt, finde ich, ist es wieder einmal Zeit dafür, dass wir das jetzt tun. Und am besten natürlich wäre es mir, wenn ich jetzt so als Pastor auf die Gemeinde schaue, alle zusammen. Oder wenigstens so viele wie möglich. Ich denke, so funktioniert unsere Art von Gemeinde. Wir sind basisdemokratisch geordnet. Jeder kann mitmachen, jeder soll mitmachen, jeder hat seinen Platz. Dieser Platz darf auch mal verändert werden. Den darfst du für dich mal verändern. Manchmal muss er sich verändern. Wir und unsere Lebensumstände verändern sich. Und mancher wächst und wird stark und mancher wird alt und schwach. So verändern sich die Aufgaben und die Möglichkeiten. Und jeder hat eine Stimme, und zwar im doppelten Sinn. Bei einer Abstimmung oder auch, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Da hast du eine Stimme. In den frühen Gemeinden, ich meine jetzt so ganz am Anfang, als sich christliche Gemeinde geformt hat, die ja jetzt nicht wenig mit jüdischer Gemeinde zu tun hatte, wo sich christliche Gemeinde geformt hat, lief das ganz ähnlich ab. Aufgaben wurden verteilt. Ja, irgendwann ging das nicht mehr, dass alle irgendwie ganz gleich sind. Alle leben in einer Kommune, werfen ihr Zeug zusammen und alle sind happy, weil sie jeden Tag gemeinsam Abendmahl feiern. Das ist ein schönes Anfangsidealbild, das hält sich natürlich nicht lange durch. Da, wo Gemeinde weiterkommt, sich die Umstände verändern, Menschen verändern und die Gruppe verändert, da muss man organisieren. Da gibt es auch Leitungspersonen, die bestimmt werden. Wir lesen in der Bibel, dass die dadurch bestimmt werden, dass man lange im Gebet miteinander darum ringt, wer das sein könnte und dann jemanden bestimmt. Also ich nehme an, das war auch damals schon irgendwie per Abstimmung. Ist jetzt nicht gesagt, dass es da das griechische demokratische Element da eingefügt wurde, aber wir können davon ausgehen, dass das auch so abgelaufen sein kann oder vielleicht ist. Auf jeden Fall muss es immer Leute geben in der Gemeinde, die die Gemeinde in irgendeiner Weise leiten, dass es sinnvoll geordnet ist, dass es so, wie wir das brauchen und wie wir das sehen und haben sollten oder vielleicht wollen, dass das jemand in die Hand nimmt und leitet. Und im ersten Petrusbrief, da wird beschrieben, wie Gemeinde geführt werden sollte. Ich gucke mal mit euch rein. Also Brief des Petrus an so ein paar Gemeinden. Kapitel 5, Abvers 1. Erster Petrusbrief, da schreibt Petrus: Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Die Ältesten, tja, wer sind die Ältesten? Jede Gemeinde im Bund findet darauf vielleicht eine andere Antwort drauf und jeder überlegt sich, wie machen wir das hier vor Ort und so und dann benennt man die Leiter so oder so und man macht Kreise, die so oder so leiten. Wir haben hier im Neuen Testament zu dieser Zeit, können wir davon ausgehen, dass Älteste einfach die Ältesten waren. Ja, also Leute, die alt waren, denen konnte man vertrauen, dass sie Leitungserfahrung haben, die haben Lebenserfahrung und die haben damit verbunden meistens auch mehr Glaubenserfahrung, sind standhaft, sind gereift. Damals waren das nur Männer, schon bald im Neuen Testament nicht mehr nur. Ja, also schon im Neuen Testament nicht mehr. Heute ist das in den allermeisten Gemeinden egal, ob Mann oder Frau. Und es ist nicht mehr so, dass immer nur die Ältesten sind. Also es gibt auch junge Leute, die leiten. Wir sind da heute, haben uns da weiterentwickelt und auch gute Erfahrungen gemacht. Was machen die Ältesten? Ja, wie gesagt, sie haben Erfahrung im Leiten und sie leben im Glauben. Petrus tut hier ja schon ziemlich eng anknüpfen an das, was Christus gemacht hat. Und dass der Leiter oder der Hirte der Gemeinde, die Ältesten, das auch tun. Was ist das Grundthema oder was sind die Grundthemen? Petrus setzt bei sich selber einfach an. und sagt, ich bin ein Zeuge der Leiden Jesu. Oder ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Mein erster Gedanke war, als ich jetzt gelesen habe vor ein paar Tagen, hey, ja okay, Petrus ist vielleicht irgendwie dabei gewesen, naja, er ist andererseits auch abgehauen, hat sich ein bisschen verpieselt, ja, als Jesus gefangen genommen wurde und so, ja, er hat das mitgekriegt und so. Aber das geht hier nicht darum, dass Petrus dabei war, jetzt körperlich oder geschichtlich. Ein Zeuge ist einer, der etwas bezeugt. Petrus meint damit, er glaubt an den lebendigen Christus. Er bezeugt von Jesus Christus, dass er gelitten hat und gestorben ist und auferweckt wurde und lebt. Ja, also die Ältesten, die können gar nicht anders als Zeugen von Christus sein. Welche, die über ihn lehren und von ihm erzählen und das tun, was Christus tat. Ja. Und Petrus bekennt, der Herr Jesus Christus ist ein Herr, der leidet und leiden kann. Dazu passt dann auch die Folge, die ja im christlichen Glauben steckt, dass durch das Leid hindurch die Herrlichkeit entsteht. Petrus hat auch Anteil an der Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, Petrus glaubt nicht nur daran, dass Christus gestorben und auferstanden ist und lebt, sondern auch daran, dass er ganz und gar in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben und sein wird. Also, dass es lebendig ist. Und damit beschreibt Petrus das, was ich jetzt die ganze Zeit als Nachfolge beschreibe. Also ich nenne jetzt das Wort Nachfolge zuerst, als erste Mal in der Predigt, aber das bedeutet im Prinzip Nachfolge. Petrus folgt Jesus als seinem Hirten nach. Petrus, der selber ein Ältester und ein Hirte ist, folgt Jesus nach als Leidender und Beschenkter. Ja, Petrus ist genauso Leidender und Beschenkter wie Christus und übt das Hirtenamt, den Hirtendienst sozusagen über die Nächsten aus, die ihm unterstellt sind von Gott. Petrus hat Anteil am Leid Jesu und auch Anteil an der Herrlichkeit Jesu. Ja, Petrus ist eng dran an Christus. Dazu gehört auch, dass Petrus die Vorbildfunktion Jesu ebenso übernimmt, dass er die übernimmt von Jesus. Älteste sollen wie Hirten sein, in der Fürsorge für ihre Herde. Vers 2 und Vers 3. Und dann zeigt Petrus so ganz praktisch Gegensätze auf, die beispielhaft verdeutlichen, wie Leitungspersönlichkeiten arbeiten sollen. Das finde ich immer wieder, also in ihrer Kürze und Prägnanz, aber doch tief. Dass zum Ersten halt die Gemeindeleitung keine lästige Pflicht sein möge, sondern weil sie eine Aufgabe von Gott ist, sie bereitwillig getan werden soll. Und das sage ich jetzt nicht als Pastor, weil ich das sagen will, damit das irgendwie hier läuft, sondern immerhin steht da, dass Gott die Verantwortung überträgt. Ja? Also ein geistliches Amt, so ein Leiteramt, eine Herde zu führen, das ist etwas, was Gott verteilt hat. Gott gibt dir Verantwortung und nimm sie mutig an. Du hast ein Talent, dann nutz es. Du bist begabt? Vielleicht sagst du jetzt, nee. Ja, es gibt diesen klugen Satz, Gott begabt die, die er beruft. Aber zuerst beruft Gott und dann begabt er. Und wir sind immerhin miteinander als eine Herde, die von sich gut wissen sollte, dass alle mehr oder weniger etwas können und dass wir deswegen gnädig miteinander umgehen und uns stützen in dem. Gott gibt uns Verantwortung, jedem an seinem Platz und nach seinen Möglichkeiten. Und das sollten wir wirklich mutig in uns spüren, mutig angehen, mutig miteinander ins Gespräch kommen. Und der zweite große Punkt, hol dir nicht Geld und Macht. Ja, da steht, seid nicht darauf aus, euch zu bereichern. So, da geht es nicht nur um Geld, da geht es auch um Macht, da geht es auch um Ansehen und um so Dinge, die auch Fallstricke sein können. Hol dir nicht Geld und Macht, betreibe keine Vetternwirtschaft, sondern sei bereit zu geben, im Gegenteil dazu. Das ist auch so ein, zwei Gegenpole. Sei bereit zu geben. Gib Zeit und Kraft, diene. Das alles hilft uns miteinander, unseren Glaubensraum Gemeinde zu gestalten. Und das sollst du dort tun, wo dein Ruf Gottes dich hinführt. Das sollst du an dem Ort, an der Stelle in Gemeinde oder wo auch immer tun, wohin du gerufen bist. Dort ist es richtig, dass du bist. Und das kann manchmal dem entgegenstehen, was andere meinen. Ihr Lieben, genau darüber müssen wir ins Gespräch kommen. Genau darüber müssen wir offen reden dürfen und können. Wir sind als Gemeinde ein Raum, in dem Gott uns dazu segnet, dass wir einander Segen sind. Und das ist, denke ich, eine der Hauptausrichtungen, die wir im Kopf haben sollten, wenn wir auf uns gucken, was wir zu tun haben, aber wenn wir auch die Leiter der Gemeinde oder leitende Mitarbeiter sehen und wie wir und danach entscheiden, wie wir mit ihnen umgehen wollen. Das Ziel des Ganzen, was ich gerade so versucht habe zu beschreiben oder was auch Petrus uns hier mitgibt, denke ich, ist, dass die geistliche Reife der Leiterschaft der gesamten Gemeinde helfen soll, geistlich zu reifen. Christus ist ein Vorbild für alle Leiter und die Leiter sind ein Vorbild für alle, die in der Gemeinde sind. Christus ist aber zugleich Vorbild für alle, also die Leiter sind auch nicht höher als alle anderen. Und irgendwie, denke ich, sind wir auch einander ein Vorbild. Gemeinsam geistlich zu reifen. Dann wachsen nämlich neue kleine und große Leiter in der Gemeinde, die dann wieder die Gemeinschaft und das Miteinander voranbringen, prägen und weiterführen. Es geht also irgendwie so am Ende natürlich hier speziell um Leiterschaft in diesem Bibeltext, aber in Gemeinde auch um uns alle. Es gibt einen gemeinsamen Weg, den wir gehen. Wir können schon die Leitungsarbeit und die Aufgaben und die DNA, die da drin steckt, die Art und Weise runterbrechen auf uns. Denn alle Glaubenden haben Anteil an Christus, haben Anteil an seinem Leid, seiner Auferstehung und dem Siegeskranz. Wir alle können Reife erlangen in der Nachfolge. Wir können lernen, auf Jesus zu vertrauen und wir bezeugen weiter, dass Christus aus Liebe zu uns gelitten hat und getötet wurde und auferweckt wurde. Und aus diesem Glauben heraus nehmen wir auch dankbar von Gott entgegen, dass wir in seiner Nähe willkommen sind. Und dann haben wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Er ist der Herr, der gleichzeitig ein Hirte ist. Nimm du deine kleine oder große Aufgabe in der Gemeinde wahr und tu von Herzen, was gut ist für unsere Gemeinschaft. Hab Anteil an der Arbeit und dann hast du auch Anteil am Lohn. So ist so ein bisschen die vereinfachte Formel. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Das ist hier sehr heroisch ausgeschmückt, ne? Also da sozusagen den Siegeskranz zu wählen, den im Prinzip Heerführer geerntet haben. Ja? Den haben siegreiche Heerführer, haben das vom Kaiser oder vom König, haben den auf den Kopf gesetzt gekriegt zur Krönung. Also so ein sehr hohes Ziel, so eine sehr große Ehrung hier als Bild genommen dafür, was passiert, wenn der Hirte kommt. Ja, dann sind wir ganz und gar bei ihm und haben alles gewonnen, was wir brauchen. So, dann ist das Maximalziel erreicht. Ja. Trotzdem möchte ich es runterbrechen, damit es ein bisschen einfach verständlich ist. Hab Anteil an der Arbeit und du hast Anteil am Lohn. Die Sorge für die Gemeinde Jesu ist nie umsonst. Das ist auch wieder doppeldeutig. Das kostet was. Immer. Freizeitaktivitäten haben wir alle so mehr oder weniger, kennen wir, wo wir Zeit für investieren. Und Gemeindearbeit, das Leiten von Gruppen, das Begleiten von anderen Menschen im Glauben, meine Aufgabe wahrzunehmen für Gott, das kostet auch Zeit und Kraft und das kostet auch mal ganz schön viel Nerven manchmal. Aber im anderen Sinne, es ist nie umsonst, lohnt es sich auch. Das ist vielleicht eine kleine Hausaufgabe für euch. Heute Nachmittag, das fällt mir jetzt gerade ein, das euch mal kurz irgendwann heute Nachmittag einzuplanen oder nachher beim Kaffee oder irgendwann, wenn ihr auf dem Weg nach Hause seid. Die Dienste, die ihr tut in der Gemeinde oder die ihr vielleicht früher getan habt. Denkt mal kurz, wie viel Glaubenssamen das gesät hat in einzelne Menschen. Und ob euch jetzt 100 Leute einfallen oder ob euch eine Person einfällt, das ist von der Menge her erstmal völlig egal. Gemeindearbeit ist nie umsonst. Jeder von uns ist vielleicht für die ein oder andere Person eine Begleitperson gewesen oder geworden, wo Glauben gewachsen ist oder kleine Schritte im Glauben oder im Leben gegangen werden konnten, weil du begleitet hast, weil du gegeben hast, weil du ermöglicht hast in der Gemeinde. Ich finde, es ist eine gute Perspektive, mit dem Blick auf das auch wieder neu weiterzugehen. Wenn wir auf diese Weise gemeinsam vorangehen, dann kann hier wachsen, was der auferstandene Jesus Christus uns nämlich am Ende, wenn er wiederkommt oder auch heute schon, zu geben hat. Leben in Fülle, der Auferstandene, ewiges Leben. Ich denke auch an Seelenfrieden, ich denke ans zur Ruhe kommen und ans Ankommen. Das ist in der Gemeindearbeit nicht immer so leicht, auch zur Ruhe zu kommen, und das passt oft nicht zusammen. Auch dafür sollten wir den Blick haben, gemeinsam und uns anhören und darüber ins Gespräch kommen. Ich möchte am Ende auf das Ziel einer vitalen Gemeinde zurückkommen. Ich nehme nochmal von Anfang die Worte. Wir sorgen gemeinsam dafür, dass wir als Gemeinde ein Ort oder eine Gemeinschaft sind, in der Christus die Mitte ist und sich viele Menschen um ihn sammeln können. Das ist das Grundziel, das ist aus meiner Sicht nicht verhandelbar. Aber wie wir das angemessen und gut umsetzen können, das müssen wir gemeinsam angehen. Das Ziel ist aber nicht nur Arbeit. Auch Ausruhen und Feiern gehören dazu. Das tun wir jetzt weiter in diesem Gottesdienst, in dieser Feier. Wir feiern, dass wir einen lebendigen Herrn haben, der uns liebevoll hütet, wie ein Hirte seine Herde. Ich möchte jetzt am Abschluss dieser Predigt beten. Guter Herr, du unser Hirte, ich danke dir, dass ich das Bild von dir haben kann, dass du ein Hirte bist, der auch mich führt, der auch jeden von uns hier führt, an die Hand nimmt. Und du kennst alle unsere Stolpersteine, du kennst alle unsere Hügel und verschlungenen Pfade, du kennst alles, was vor uns unsichtbar und dunkel ist, Nebel oder wie auch immer, und du kennst unsere Sonnentage, an denen es uns so gut geht. Danke, dass du in jeder dieser Sekunden an unserer Seite bist und uns leitest. Ich danke dir, dass du als Herr dieser Gemeinde uns hier an die Hand nimmst und uns einfach miteinander führen möchtest. Schenk uns immer wieder die Freude und den Mut, da miteinander unterwegs zu sein, dir zu dienen und zum Wohl der Leute und der Menschen hier in der Stadt, einfach hier ein Ort zu sein, an dem wir uns um dich versammeln können. Beschenk du uns durch deinen Geist, der uns dazu anleitet und uns fröhlich macht. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Amen.